Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschnaubern, Fribourg-Wallis mit diesen Themen. Mehr Sozialhilfebezüger im Kanton Bern, eine schlechte Ausbildung wird gegen mehr zum Risiko. Noch mehr Andrang an den Universitäten Bern und Fribourg brauchen dringend mehr Platz. Mehr Klarheit wegen der Zwangsernährung, der Walliser Grossrat will Alex Rappa. Und der Weg zum Bergführerdiplom ist steinig und stotzig und gleich nehmen viele junge Männer auf sich. Wenn sie aber am Ziel sind, steigen viele schon wieder aus diesem Beruf aus. An was liegt es? Ein Gespräch mit einem Ausbildner im zweiten Teil dieser Sendung. Das Wetter morgen, zuerst auch wieder ein bisschen Nebel, nachher bis gegen Abend sonnig. Am Mikrofon Peter Brandenberger. Mit der Übersicht über die Nachrichten vom Tag, der Thomas Pressmann.
3,5% mehr Leute als im Jahr vorher sind 2010 im Kanton Bern vor Sozialhilfe abhängig gewesen. Am meisten betroffen sind Alleinerziehende und Leute über 45, die keine gute Ausbildung haben. Alles in allem gibt es im Kanton Bern rund 50'000 Sozialhilfeempfänger. Der Berner Stromkonzern BKW hat im ersten Halbjahr 2011 mehr Strom produziert, aber weniger Ertrag und Gewinn gemacht. Und zwar 90 Millionen weniger Gewinn, also ein Drittel weniger als das Jahr vorher. Gründe sind die europaweite tiefere Strompreise, schlechte Erträge an der Börse, der tiefe Eurokurs und die Folgen der Strommarktliberalisierung, die viel Geld kostet. Jetzt will der Stromkonzern sparen, auch ein Stellenabbau sei möglich, sagt der BKW-Direktionspräsident Kurt Rohrbach.
Es ist also eine Vorwarnung. Also, wir wollen einfach noch keine Anzahl und noch keine Bereiche nennen, bevor wir es präziser wissen. Wenn man rund 15% der beeinflussbaren Kosten runter muss, dann ist das nicht denkbar, ohne dass auch Stellen betroffen sind.
Die schlechten Halbjahreszahlen 2011 haben mit dem Atomunfall zu Fukushima wenig zu tun, sagt BKW. Ausser, dass man 14 Millionen Franken abgeschrieben hat für das blockierte Bewilligungsgesuch für ein neues AKW Mühleberg. Das Münsingen und das Steffisburg gehen die Steuern im Jahr 2012 leicht auf wegen dem revidierten Finanz- und Lastenausgleich im Kanton Bern. Die Steffisburg macht die zusätzliche Belastung 0,1 Steuerzehntel aus. Das Münsingen geht der Steuerfuss von 1,56 auf 1,58 Einheiten auf. Dass die Gemeinderäte die Mehrbelastung an die Steuerzahler weitergeben können und die Steuererhöhung in eigener Kompetenz beschliessen können, das ist nur möglich wegen einer Übergangsregelung für ein Jahr. Das Walliser Kantonsparlament will den Lex Rappa, also eine rechtliche Basis, die aufzeigt, wie sich der Kanton verhalten soll, wie ein Gefangener droht, der sich im Gefängnis zu Tod hungern. Das Parlament hat heute zwei Motionen überwiesen. Das eine Reaktion auf einen Hungerstreik vom Hanfbauer Bernhard Rappa. Es ist rechtlich nicht klar, wie der Staat in so einem Fall soll und sich darf reagieren und kann reagieren.
Der Kanton Bern hat 2010 besonders unter der Finanz- und Wirtschaftskrise zu leiden gehabt. Das sieht man daran, dass die Zahl der Sozialhilfeempfänger im Kanton Bern um 3,5% zugenommen hat. Michael Sali.
Ein Problem im Kanton Bern ist der relativ leichte Bildungsrucksack der Leute. Geringe Aus- und wenig Weiterbildung ist ein Risikofaktor, für früher oder später von der Sozialhilfe abhängig zu werden, sagt Norbert Riesen vom Bundesamt für Statistik.
Wir haben rund 2/3 von allen Ausländerinnen und Ausländern im Kanton Bern in der Sozialhilfe, die keinen Berufsbildungsabschluss haben, und fast die Hälfte von allen Schweizerinnen und Schweizer in der Sozialhilfe, die keinen Berufsbildungsabschluss haben. Bei den älteren Personen, die eher ein bisschen im Steigen ist in der Sozialhilfe, haben in der Regel mehr über Berufsbildungsabschluss. Aber dort könnte man allenfalls die Frage stellen, ob sich ein Berufsbildungsabschluss, den er vor 20, 30, 40 Jahren erworben hat, sich nicht eigentlich entwertet, wenn er die Ansprüche vom Arbeitsmarkt anschaut.
Ein anderes Problem sind die zum Teil schlecht zahlten Arbeitsplätze im Kanton Bern.
Sozialhilferisiko steigt in diesen, sage ich jetzt mal, Arbeitsverhältnissen, nicht einmal nur Branchen, die saisonal sind, die relativ ein tiefes Lohnniveau haben. Das kann sein im Gastgewerbe, das kann sein in der Landwirtschaft, einzelne persönliche Dienstleistungen. Da hat es zum Teil auch Leute drunter, die aus einer gewissen Not oder Überoptimismus selbstständig geworden sind und dann das Werbseinkommen nicht verdienen können. Und die sind im Kanton Bern, die verhältnismässig die gesamte Branchenstruktur sind die relativ stark vertreten.
Besonders auffällig, gegen mehr Leute, die Sozialhilfe in Anspruch nehmen, gehören zu den 45- bis 65-Jährigen, sagt Regula Unterreger, Leiterin vom Kantonalen Sozialamt.
Also das macht mir ein bisschen Sorgen. Da habe ich das Gefühl, das ist eine Entwicklung, wo wir uns wirklich müssen damit befassen. Also man sieht einfach die Tendenz auf dem Arbeitsmarkt, dass wenn die Leute ihre Stelle verlieren, dass das fast aussichtslos ist. Also es hängt dann noch ab vom Bildungsniveau natürlich, aber dass das ganz schwierig ist, dass sie wieder Tritt fassen können. Und ich glaube, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass das ein Phänomen könnte sein, das sich nicht einfach wieder einpendelt.
Dafür haben die Anstrengungen bei der Wiedereingliederung von arbeitslosen Jugendlichen gefruchtet. Die Zahl ist von 2009 auf 2010 gesunken. Wiederum besonders betroffen sind Alleinerziehende, nämlich jeder vierte Haushalt im Kanton Bern.
Was schon ein wichtiger Hinweis ist für mich, ist, wenn man sieht, wie viel, also fast die Hälfte von den Alleinerziehenden ist erwerbstätig. Also dort geht es wirklich darum, wir müssen uns überlegen, wie wir die wirtschaftliche Unabhängigkeit stärken. Das sind nicht einfach in dem Sinne Sozialhilfefälle, sondern das sind offenbar Haushalte, wo man einfach wirtschaftlich können stärken muss.
Also den Leuten im Kanton Bern besser helfen, die arbeiten, aber es nicht trotzdem nicht reicht zum Leben.
Die Sozialhilfeausgaben sind von 2009 auf 2010 um 10% gestiegen. Mit konkreten Massnahmen probiert der Kanton, die Zahlen wieder runterzubringen. Unter anderem mit der definitiven Einführung von sogenannten Testarbeitsplätzen in den vier Städten Bern, Biel, Thun und Langenthal. Die Universitäten von Bern und Freiburg stehen vor einem neuen Studienjahr, das einmal mehr noch mehr Studierende bringt. 15.300 haben sich zu Bern eingeschrieben, 9.800 zu Freiburg. Jetzt brauchen wir einfach mehr Platz, sagen die beiden Hochschulen. Christian Strübin.
Die Universität Freiburg rechnet im neuen akademischen Jahr mit einem Zuwachs von 18% bei den Masterlehrgängen und beim Bachelorstudium mit 11%. Und darum stehen wir jetzt vor einem entscheidenden Ausbauschritt. Es gibt ein Neubauprojekt am Rand vom Hauptstandort Misericord in der Nähe vom Hauptbahnhof. Der Freiburger Unirektor Guido Vergauen.
Der Ausbau von Räumlichkeiten für die rechtswissenschaftliche Fakultät, für Vorlesungsräume, für Bibliotheken. Die rechtswissenschaftliche Fakultät ist eine große Fakultät, die jetzt über verschiedene Orte in der Stadt verteilt ist und auch angesichts der Sichtbarkeit dieser Fakultät und ihrer Bedeutung ist es von allererster Wichtigkeit, dass diese Fakultät jetzt ein eigenes Haus bekommt.
Dazu wird das bisherige zentral gelegene Gebäude für die Vorbereitung auf das Hochschulstudium umgenutzt. Aber auch beim Uni-Standort auf der Perol-Ebene muss man handeln, sagt der Guido Vergauen.
Betrifft eigentlich die Sciences de la Vie, also die Biomedizin, die Medizin, Sport- und Bewegungswissenschaften, die in den letzten Jahren eine sehr starke Entwicklung hier in Freiburg gekannt haben. Und für die wir jetzt die Infrastrukturen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät anpassen und ausbauen müssen.
Und das neue Adolf-Merkle-Institut für Nanotechnologieforschung, wo die Universität Freiburg so stolz drauf ist, zieht bis 2014 in die umgebaute ehemalige Garcia-Klinik. Platzproblem trotz allen Ausbauten der letzten Jahre, das kennt auch die Uni Bern. Mit jetzt 15.300 Studierenden kommen wir an eine Grenze, vorab für die Studierenden selber und für den Lehrkörper. Der neue Rektor Martin Täuber sagt es so.
Es ist nicht so, dass wir unseren Betrieb nicht weiterführen können. Wir haben ja auch im Vonroll-Areal ein neues Vorlesungszentrum eröffnen, das sehr viel Entlastung gebracht hat. Und es werden weitere Räume dort gebaut im Rahmen der Überbauung Vonroll zusammen mit der Pädagogischen Fachhochschule. Aber die Zahl selber hat vor allem eben auch etwas zu tun mit der Arbeit für die Lehrenden, Vorlesungen, Kurs, Prüfungen und so weiter. Und dort ist es schon so, dass unser Personal sehr stark beansprucht ist.
Und so hofft die Universität Bern auf die alte SBB-Generaldirektion unmittelbar neben dem Hauptbau, der Martin Täuber.
Also das Wesentliche ist sicher, dass wir probieren oder hoffen, dass wir die SBB-Gebäude überkommen. Das würde sicher eine Entlastung bringen. Respektive würde Gebiete, in denen wir jetzt zum Teil eben administrative Bereiche angesiedelt haben, entlasten, wieder für den Lehrbereich. Das steht im Vordergrund im Moment.
Der Grossrat hat dem Kreditgeschäft im Juni zugestimmt, allerdings mit der Auflage, die Baudirektorin müsse beim bereits ausgehandelten Kaufpreis von 63,5 Millionen noch gut 2 Millionen Rabatt mehr ausmerken und der Umbau darf nicht mehr als 54 Millionen kosten.
Das Walliser Kantonsparlament will den Lex Rappa. Es reagiert so auf die Erfahrungen mit dem Hungerstreik von Bernard Rappa, einem Hanfbauer. Der Grossrat hat heute zwei Motionen überwiesen, der Reinhard Eier berichtet.
Die Motionen sind von der SP und von der Christlichsozialen gekommen. Der Fall Rappa hat gezeigt, dass fehlen eine klare rechtliche Basis für den Fall, dass ein Gefangener als Druckmittel drohen, sich zu Tod zu hungern. Es fehlen eine klare Regelung, ob und wie Ärzte können verpflichtet werden, eine Zwangsernährung vorzunehmen und ob die legal seien. Der Kanton soll da Recht schaffen. Gegen die Forderung hat sich heute im Grossrat der SVP, der Jean-Luc Adour, gewehrt.
L'alimentation forcée, c'est une forme de torture. Donc ce qu'on nous propose, c'est de créer une base légale pour introduire la torture dans le droit valaisan, ce qui est assez original de la part de la gauche.
Zwangsernährung sei Folter und eine gesetzliche Basis für die Zwangsernährung, damit eine Legalisierung von der Folter, das können sie nicht akzeptieren. Jeder Gefangene soll das Recht haben, sich zu Tod zu hungern, aus welchem Grund auch immer.
Qu'un détenu, pour nous, doit encore avoir la liberté de mourir, même en prison, et même pour des motifs complètement faux.
Die Mehrheit im Grossrat ist allerdings anderer Meinung und hat die Motionen an die Regierung überwiesen. Die hat heute schon auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die da dahinter stecken. Es fehlen eine übergeordnete Bundesregelung. Das Bundesgericht hat in der Sache keinen klaren Entscheid gefällt und der Bundesrat hat sich bisher geweigert, ein Gesetz zu schaffen für einen Fall, der so selten vorkommt wie der von Bernard Rappa. Die Regierung sei aber dabei, das Gefängnisreglement entsprechend zu erweitern und da die Zwangsernährung zu regeln. Das Reglement soll auf der einen Seite die rechtliche Basis schaffen für die ärztliche Zwangsernährung, aber genauso das Gefangenenrecht schützen. Wenn ein Gefangener eine Zwangsernährung per Patientenverfügung ablehnen, müsse das halt respektiert werden.
Heute haben 28 junge Männer zitten ihr Bergführerdiplom bekommen. Die jungen Bergführer kommen aus der ganzen Schweiz, die Hälfte davon aber aus dem Wallis. Einer von ihren Lehrern in den letzten Jahren war Peter Kimmi. Der 53-jährige Oberwalliser gibt sein Wissen schon seit fast 20 Jahren weiter. Gestern hat er die letzten Prüfungen abgenommen. Er will weiter mit seinen Gästen durch die Alpen steigen, in der Ausbildung aber Platz machen für Jüngere. Über die Erfahrung in der Bergführerausbildung hat Reinhard Eier mit dem Peter Kimmi geredet.
Die Leute, die wollen Bergführer werden. Ich erinnere mich immer davon, geredet, das sind die Bergbüren, wenn aber bei etwas Geld wollen verdienen mit dem Führer. Was sind das heute für Leute, die zu einfach kann man die Kurse machen?
Es sind im Großen und Ganzen alle solche Leute, die sehr interessiert sind an einer sportlichen Aktivität und insbesondere an einer sportlichen Aktivität in der Natur, in der Gebirgswelt.
Und als Vorbildung, was bringen sie mit?
Als Vorbildung bringen die eigentlich ihre persönlich erlernten Berufe mit. Das kann sein ein Schreiner, das kann sein ein Maschineningenieur oder das kann ein Arzt sein oder es sind auch schon von der Swiss-Piloten gekommen. Also uns alle Bereiche bringen die eine Vorbildung mit. Aber insbesondere, was wir natürlich verlangen, ist eine Tourliste, die sie können nachweisen können, dass sie über einen Haufen Jahre schon zu Berg gegangen sind und Erfahrung im Gebirge können aufzeigen können.
Und das sind Leute, die nachher wirklich Bergführer machen, wenn ich davor Maschineningenieur war oder Arzt und einen Haufen Geld verdient hat?
Nein, das sind ein Haufen Mal Leute, die sich insbesondere um die Ausbildung interessieren, weil sie denken, dass das die höchste Ausbildung ist im alpinen Sektor, was es überhaupt gibt. Und die wollen absolvieren. Aber die Feststellung, die wir machen, ist, wir haben rund um die 30 Bergführer, die pro Jahr abschließen in der Schweiz, dass wir in den ersten zwei, drei Jahren gute 10 von denen regelmässig gesehen in den Bergen. Nach 5 Jahren sehen wir noch so 5-6 regelmässig und nach 10 Jahren sieht man von diesen 30 maximal noch 2-3, die ständig in den Beruf arbeiten.
Das müsste nachher einen Mangel an Bergführern geben, logischerweise.
Wir haben in der Hochsaison sicher einen Mangel an Bergführern. Wir könnten viel mehr Bergführer brauchen und wir haben in der Zwischensaison zu viele Bergführer, weil es zu wenig Arbeit hat. Ausbildet wir genug, aber leider eben der Hochsaison zu wenig drauf arbeiten.
Könnte es ja sein, dass die Ausbildung in dem Sinn falsch läuft, dass man um Gottes Namen halt nicht so richtig die Freude am Bieren kann beibringen?
Wir glauben, das ist nicht unbedingt so der Fall. Aber was halt ist, der Bergführerberuf ist, ich muss es gerade so sagen, ein pickelharter Beruf. Man muss ständig weg sein von daheim. Man ist in der Dorfgemeinschaft, im Sozialleben nicht so integriert. Man ist viel alleinig, obwohl man ständig mit Leuten ist. Und dadurch hat man einfach irgendwie plötzlich vielleicht nicht mehr so einen Kontakt mit dem Umfeld, wo man in der Gemeinschaft so lebt. Und das ist eine harte Sache. Dann kommt die finanzielle Seite an. Je nach der Wirtschaftslage, je nach der Witterung noch dazu, was ist, ist natürlich so, dass man mehr oder weniger Arbeit hat und darf man auch nicht wissen, ob man bis Ende Jahr eigentlich genug verdient. Wenn man dann noch Familie hat dazu oder vielleicht sogar noch wollte eine Wohnung kaufen oder ein Haus bauen oder etwas, dann fängt der finanzielle Engpass nur mehr an. Also der Sozialfaktor wie der finanzielle Faktor, beides zusammen mit der Partnerschaft, noch mit Kind, die ganzen Faktoren machen dann einen Beruf zum sehr harten, strengen Beruf.
Also ist es ein Beruf für Junggesellen?
Würde ich nicht sagen, es ist ein Beruf, der eigentlich sehr gut ist, wenn das ein Junggesell lehrt und startet und nachher, wenn er Partnerschaft eingeht, dass die Partnerin das schon sieht, dass der das ist.
Und er dann vielleicht einen anderen Beruf noch aber wieder zunimmt. Das kann er ja dann nicht vom Bergführer Leipzig leben.
Das ist eigentlich der Hauptanteil der Bergführer, was die schauen, dass in der Zwischensaison andere Arbeiten machen. Wir haben erstaunlicherweise wahnsinnig viel, was Bergführer werden, die aus dem Holzgewerbe kommen, also sehr viele Schreiner, Zimmerleute. Die machen sehr viel Bergführer und die nachher saisonbedingt gewisse Saisonzeiten feiern und die anderen nachher auch auf dem Bau als Schreiner arbeiten.
Da hat sich also das Bild vom Bergführer in dem Sinne natürlich stark verändert. Ich habe mich gefragt, wie ist der umgekehrt? Das Bild bei den Kunden, nicht? Das sind ja auch Leute, die zu diesen Bergführern kommen. Und früher haben wir immer gesagt, das sind die Engländer, das sind reiche Ausländer, die sich in den Bergerländern miteinander feiern. Wie sieht das heute aus? Wer sind die Kunden von den Bergführern?
Das Kundenspektrum hat sich gewaltig erweitert. Also wäre heute nebst den Engländer oder auch aus anderen Ländern Leute, die doch ein gewisses Geld haben, uns sehr viele Leute, die sich zusammentun, in Kleingruppen, und sich wollen einmal spezielle Erlebnisse in der Natur, aber in der Gebirgswelt gönnen. Wir haben uns sehr viele junge Leute, Jugendliche, die wir dort fördern, die wir mit denen dort etwas unternehmen. Und wir haben natürlich auch zum anderen sehr viele Leute, die sich interessieren und etwas an Ausbildung geniessen, weil sie nachher selber wollen und gehen wandern, ein bisschen über die Gletscher laufen und für solche Ausbildungen, die sie nachher einen Bergführer anfragen, damit das sie aber von einem Fachmann das mitgeteilt bekommen.
Wie ist denn das Verhältnis zwischen den vier und seinen Kunden? Man erzählt ja von früher, das sind immer sehr freundschaftliche Verhältnisse gewesen. So wie das jetzt denn sind das Sachen, die einmal passiert und nachher verweisen, die kann man nicht mehr. Das ist alles sehr locker.
Wir haben beides. Aber man muss ganz klar sagen, wir haben vermehrt aber auch Gruppenbergsteigen, Leute, die einmal kommen, wollen etwas Schönes erleben. Nachher gehen sie halt vielleicht einmal Schleuchboot fahren. Ein anderes Jahr kommen sie vielleicht mal wieder einen Tag. Die tun viel mehr, könnte ich sagen, von verschiedenen Sportarten etwas konsumieren, die aber nicht treu bleiben und eine Sportart ganz intensiv ausüben und über lange Zeit mit dem gleichen Bergführer sehr viele Sachen machen.
Ihr habt vorhin gesagt, die Leute, die selber kommen, die Schüler machen können, das sind die, die technisch oder sportlich sehr gut drauf sind. Ich kenne natürlich ein Beispiel von Bergführern, die Rekordläufe machen, von Zermatt auf das Matterhorn in Rekordzeiten gehen. Und ich habe mich gefragt, wird da nicht das, was wir unter Bergsteigen so verstehen, ein bisschen in eine Entwicklung reingebrungen, in Richtung Extremsport, wo nachher der Kunde mitgezogen wird, wird er dann nicht überfordert?
Nein, ich glaube es nicht, weil das müssen wir unterscheiden. Jeder, der Bergführer wird, ist eigentlich im Grunde noch zuerst mal ein Bergsteiger. Und ein Bergsteiger tut auch gerne Leistungen machen, selber schauen, ob er noch ein bisschen mag, ob er ein bisschen schneller ist oder ein bisschen schwerer klettern kann. Das ist sein persönliches Leben als Bergsteiger. Und die Summe von denen tut aber dann auch gerne den Beruf ergreifen. Und die Schulung während der ganzen Ausbildung geht dahin, dass man aber vor allem die Führung, die Seilhandhabung, die Sicherungstechniken dort lernen. Und da bekommen auch die Rekordläufer mit, dass der Beruf etwas anders ist als das Bergsteigen, wenn man privat geht.
Wir haben davon geredet, die Vierer, das sind andere Leute geworden, die Gäste sind anders geworden als noch vor 20, 30 Jahren. Und die Natur ist eigentlich auch anders geworden. Wir reden ja von dem Permafrost, was sich auflöst. Also die Steine sind lockerer geworden in den Bergen. Ist es gefährlicher geworden, Bergführer zu sein?
Ich glaube nicht, dass es gefährlicher geworden ist, Bergführer zu sein heute. Wir müssen aber ganz klar wissen, dass wir uns halt einfach müssen anpassen. Als Beispiel, früher hat man immer gewartet, bis das Verhältnis in den Nordwänden im Niesch gut war. Das heisst, eine gute Schneeauflage hatte, weil man noch nicht so ganz spezielle Werkzeuge hatte. Und da hat man gesagt, also Ende Mai, Juni ist die beste Zeit, also geben wir den. Heute müssen wir feststellen, dass halt aber schon im April vielleicht die beste Zeit ist und Ende Mai, Juni schon eine heikle Zeit für die Wand und dass wir dadurch vielleicht halt eher auf die Grad gehen. Das heisst, der Bergführer muss sich der Natur anpassen, wie eigentlich, man kann sagen, auch die Tiere und alle Wesen sich der Natur müssen anpassen.
Und trotzdem, es gibt immer mehr Tote in den Bergen. Was ist denn für euch eigentlich das Gefährlichste in dem Beruf jetzt geworden?
Ich kann jetzt gerade so auf den Klopf gar nicht sagen, was eigentlich das Gefährlichste geworden ist. Vielleicht eines von dem, was ein bisschen mal gefährlicher ist, dass natürlich heute allgemein der Mensch, die Gesellschaft sich wandelt, dass man heute viel ein Konsument ist, der ganz schnell etwas will machen und ganz schnell wieder will gehen. Und dadurch gibt es ein grösseres Gehetz. Wir haben das in allen Firmen, wir sehen das in der Gesellschaft sonst, dass alle zusammen nur ganz schnell kommen und die Agenda uns annehmen und nicht mehr wissen, haben jetzt noch die Zeit, morgen mal abzumachen, um miteinander einen Kaffee zu trinken. Das ist einer von den Faktoren, was es ein bisschen erschweren tut, weil euer Gast von uns, uns irgendeinem Land herreisen, einen Gipfel wollen und gerade nach dem Gipfel sofort noch wollen, 8 Stunden Auto fahren, um wieder heimzugehen. Das sind gefährliche Sachen, wenn man das nicht in Ruhe angehen kann, weil die Natur verlangt einfach, dass man zuerst schaut, sich anpasst und entsprechend verhalten.
Sagt der Peter Kimmig. Er hat die Ausbildung der Schweizer Bergführer in den letzten Jahren geleitet. Im Regionaljournal Bern, Freiburg-Wallis, nochmal die Nachrichten vom Tag kurz. Thomas Pressmann.
3,5% mehr Leute als im Jahr vorher sind 2010 im Kanton Bern von Sozialhilfe abhängig gewesen. Am meisten betroffen sind Alleinerziehende und Leute über 45, die keine gute Ausbildung haben. Alles in allem gibt es im Kanton Bern rund 50'000 Sozialhilfeempfänger. Die Universitäten Bern und Freiburg schon vor einem neuen Studienjahr und einmal mehr hat es noch mehr Studierende. In Bern sind es im Ganzen über 15'000 Studentinnen und Studenten. In Freiburg sind es fast 10'000, so viel wie noch nie. Darum wollen die beiden Universitäten ausbauen und so mehr Platz schaffen. Das Walliser Kantonsparlament hat den Lex Rappa, also eine rechtliche Basis, die aufzeigt, wie sich der Kanton soll verhalten soll, wenn ein Gefangener droht, er sich im Gefängnis zu Tod hungern. Das Parlament hat heute dazu zwei Motionen überwiesen.
Donnerstagabend, das ist der Moment für einen Blick auf das Wetter bis zum Mittwochenende.
Heute Abend ist es oft sonnig. In einer oft klaren Nacht kühlt es dann ab auf rund 8 Grad im Rhonental auf ungefähr 10 Grad. Am Vormittag hat es vor allem an den Flussläufen und am Jura-Südfuss Nebelfelder. Sie lösen sich aber im Verlauf vom Vormittag auf. Sonst ist es sonnig. Die Temperaturen erreichen dann morgen Nachmittag nochmal sommerliche Werte. Rund um Bern gibt es etwa 25 Grad, im Rhonental sind sogar bis zu 27 Grad möglich. Morgen Abend sind dann am Jura dichtere Wolken auf und in der Nacht fällt erst der Regen. Am Samstag gibt es zuerst noch ein paar sonnige Abschnitte und im Oberland und im Wallis ist es ganz leicht föhnig. Am Nachmittag setzt dann von der Romandie her Regen ein, örtlich sind auch Gewitter mit dabei. Vor der Front erreichen Temperaturen einmal Wert bis 23 Grad. Am Sonntag ist es dann wechselhaft und es gibt immer wieder Regengüsse. Temperaturen gehen markant zurück, die Höchstwerte liegen nur noch bei 16 Grad und am Abend sinkt die Schneefallgrenze im Oberland auf rund 1800 Meter ab.
Der Felix Blumer von SF Meteo war das im Regionaljournal Bern Freiburg-Wallis. Redaktion Priska Delberg, am Mikrofon war Peter Brandenberger. Im Internet sind wir unter regionaljournal.ch, zum Beispiel mit der Möglichkeit, unsere Abendsendungen als Podcast herunterzuladen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.